Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
Während zwischen Israel und dem Iran seit einer Woche nun die Waffen sprechen, sollen diplomatische Gespräche einen Ausweg finden aus dem plötzlich ausgebrochenen Krieg. Aber bis die zu einem möglichen Erfolg führen, hat die Bundesrepublik heute sicherheitshalber erste deutsche Staatsbürger aus Israel ausgeflogen. 64 Personen, darunter Familien mit Kindern, holte die Luftwaffe mit zwei Militärmaschinen des Typs A400M in Tel Aviv ab. Die Flieger befinden sich derzeit gerade noch in der Luft Richtung Deutschland. Währenddessen bemühten sich die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens im sogenannten E3-Format gemeinsam mit der EU-Außenbeauftragten um einen diplomatischen Anknüpfungspunkt mit dem Iran. In Genf trafen sie sich dazu mit dem iranischen Außenminister, um auszuloten, inwieweit der Iran zum Einlenken bei seinem Atomprogramm für ein Ende der Kämpfe bereit wäre. Gabriele Dunkel.
Die Chefdiplomaten aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der EU kurz vor dem Treffen mit dem iranischen Außenminister am Vormittag. Ihr Anliegen zurück an den Verhandlungstisch, die Chancen für eine diplomatische Lösung des Konflikts ausloten. 4 Stunden werden sie reden, ob Teheran zum Einlenken bei seinem Atomprogramm und zum Verzicht auf atomare Waffen bereit ist. Diese Frage steht im Raum. Währenddessen geht auch heute der gegenseitige Beschuss weiter. In Israel schlagen Raketen aus dem Iran ein. Die Rettungsdienste melden Angriffe auf den Süden des Landes bei Beersheva, im Norden auf die Hafenstadt Haifa und im Großraum Tel Aviv. Es gibt Verletzte, einige davon schwer. Auf die Frage, wie lange der Krieg noch dauern werde, antwortet der israelische Premierminister heute: Solange es dauert, weil wir einer existenziellen Gefahr gegenüberstehen, einer doppelten existenziellen Gefahr. Eine von 20.000 solcher Raketen, 20.000, nicht nur eine, das ist eine Rakete. Und die andere ist natürlich die Atombombe in den Händen dieses verrückten Regimes. Der Rote Halbmond im Iran veröffentlicht heute dieses Füllmaterial. Es soll Rettungskräfte zeigen, die in einem zerstörten Wohnhaus in Teheran nach Überlebenden suchen. Sonst gibt es wenig Videomaterial und kaum Informationen über die Situation der Iraner. Das Internet ist seit 2 Tagen weitgehend blockiert. Im iranischen Staatsfernsehen aber laufen diese Bilder rauf und runter. Demonstrationen nach den Freitagsgebeten. Tausende Iraner auf den Straßen, die Tod Israel und Tod den USA skandieren. Zurück in Genf. Der iranische Außenminister zeigt sich nach dem Treffen offen für weitere Gespräche in diesem Format. Doch er betont, Iran ist bereit, erneut Diplomatie in Bewegung zu ziehen, sobald die Aggression beendet ist und der Aggressor für die begangenen Verbrechen zur Rechenschaft gezogen wird. Die Europäer sehen ebenfalls gute Chancen für weitere Gespräche.
Und das heutige Treffen in Genf hat Vivica Jungels für uns beobachtet. Vivica, wie sind die Gespräche denn zu bewerten?
Ja, um ehrlich zu sein, standen ja die Vorzeichen vor den Gesprächen nicht sonderlich gut. Im Vorfeld gab es ja schon Äußerungen von beiden Seiten, von der iranischen und der europäischen, ja, die nicht sonderlich hoffnungsvoll waren. Die haben die Tür zur Diplomatie schon wieder ein Stück zugemacht. Und es ist somit schon als diplomatischer Erfolg zu werten, dass es zu diesen Gesprächen heute überhaupt gekommen ist und dass die Außenminister auch so lange miteinander gesprochen haben. Am Ende waren es ja 4 Stunden. Man hat ja eigentlich nur 1 Stunde anberaumt. Das zeigt, dass das hier heute definitiv schon als Erfolg zu werten ist. Und es ist auch als Erfolg zu werten, dass der iranische Außenminister ja den Dialog weiterführen will, sich weiter treffen will. Das ist ein Hoffnungsschimmer, den es tatsächlich braucht, auch vor allem in der Region, damit sich der Konflikt nicht noch weiter ausbreitet. Denn das droht im Moment.
Vivica, vielen Dank für die Informationen nach Genf. Und wir schalten gleich weiter in die amerikanische Hauptstadt Washington DC zu unserer ARD-Studioleiterin Gudrun Engel dort. Gudrun, Zeichen der Hoffnung hören wir da gerade, aber wie sieht man das in den USA?
Donald Trump hat sich gerade geäußert auf dem Weg zu seiner Air Force One. Er ist auf dem Weg zu seinem Anwesen in New Jersey und spielt dort Golf und hat dort noch ein Dinner. Und vorher hat er ein Sicherheitsbriefing. Auf dem Weg hat er sich gerade geäußert und hat gesagt, Das ist ja ganz schön, dass die Iraner mit den Europäern reden, aber die Europäer haben da überhaupt nichts auszurichten. Die Iraner müssten dringend mit den Amerikanern sprechen. Und da sieht er im Moment nicht genau, wie das gehen soll. Aber er hofft immer noch darauf, dass es zu Verhandlungen kommt. Und er sagt auch, auf gefragt, ob er den Israelis denn sagen kann, sie sollten mit dem Bombardement aufhören, dass das nicht seine Aufgabe sei und dass es wahnsinnig schwer sei, den Israelis da reinzureden, vor allem, weil sie ja im Moment sehr erfolgreich seien und der Iran hingegen nicht. Das heißt, es ist so ein bisschen abzuwarten. Wir wissen, dass Donald Trump die Nacht nicht hier in Washington verbringt, dass er jetzt jeden Abend ein Sicherheitsbriefing haben wird um 18 Uhr und dass er dann nach Den Haag fliegt zum NATO-Gipfel. Aber er hat nach wie vor nicht gesagt, ob er davor oder danach eine Entscheidung treffen wird.
Gudrun, danke für die Informationen nach Washington. Ja, und die Frage, wie sich die USA beim Israel-Iran-Krieg verhalten, hat aktuell eine andere Frage überlagert, die für deutsche Interessen aber nach wie vor eine gewichtige bleibt. Wie geht es weiter im Zollstreit mit den USA? Derzeit gelten zum Beispiel Importzölle auf Autos und Autoteile von 25%. Und die 50% Zölle auf so gut wie alle Importe aus der EU, die sind derzeit ja nur aufgeschoben bis zum Ablauf der Verhandlungsfrist am 9. Juli. Vor diesem Hintergrund reiste die neue deutsche Wirtschaftsministerin Katharina Reiche zum Antrittsbesuch nach Washington. Über die Mission Annäherung einer Ministerin, die nicht viele auf dem Zettel hatten. Alexander Budwig.
Der Name Katharina Reiche, bei ihrer Nominierung noch eine Überraschung im Kabinett Merz. Doch bislang fällt die neue Bundeswirtschaftsministerin vor allem dadurch auf, dass sie nicht auffällt. Interviews gibt sie selten, ihre Aussagen bisher eher vage.
Wir brauchen wieder Wachstum. Nach Jahren der Stagnation, die länger sind als 3, Stichwort Direktinvestition, Produktivität. Und wir müssen an der Wettbewerbsfähigkeit arbeiten.
Früh macht Reiche Karriere in der CDU. Einzug in den Bundestag mit 25 Jahren. Sie wird Staatssekretärin, zunächst im Umwelt-, dann im Verkehrsministerium. Dann folgt ihr Wechsel in die Wirtschaft. Ausgerechnet an dem Tag, an dem die Bundesregierung beschließt, dass Mitglieder in solchen Fällen erst eine Pause machen müssen. Zunächst geht sie zum mächtigen Lobbyverband kommunaler Unternehmen, später zur E.ON-Tochter Westenergie. Als Wirtschaftsministerin plant Reiche nun den Bau von Gaskraftwerken im großen Stil und fordert einen Realitätscheck für die Energiewende. Vertreter der erneuerbaren Energien fürchten einen Rückschritt.
Wir haben uns jüngst in einer Studie angeschaut, was es bedeuten würde, wenn wir den erneuerbaren Ausbau ausbremsen würden. Und unabhängig von der Stromnachfrage wären die Strompreise 2030 etwa ein Viertel höher, wenn wir das täten.
Nach einem Treffen Ende Mai mit der Vizepräsidentin der EU-Kommission wird klar, so schnell, wie Reiche hofft, wird sie ihre Pläne nicht umsetzen können. So müssen EU-Staaten erst nachweisen, wie groß ihr tatsächlicher Bedarf an neuen Kraftwerken ist, ehe es eine Genehmigung gibt. Beim Koalitionspartner SPD eckt Reiche an wegen eines Treffens mit der sogenannten Nuklearallianz. Einem Verbund von EU-Ländern, die sich für eine stärkere Nutzung von Atomenergie einsetzen. Die Stimmung in der Wirtschaft hingegen hält sich ein wenig auf. 0,4% Wachstum im Frühjahr und für 2026 sind 1,5% prognostiziert. Ökonomen sehen dennoch dringenden Handlungsbedarf.
Wir haben vielleicht noch 2-3 Jahre, um die Wettbewerbsfähigkeit im globalen Kontext wiederherzustellen. Dafür muss die Politik, muss die Bundesregierung jetzt schnell handeln, vor allem in der Industriepolitik. Aber sie darf nicht den falschen Ansatz wählen. Sie darf nicht versuchen, alte Strukturen zu zementieren.
Klar ist aber auch, der aktuelle Zollstreit mit den USA trifft die Exportnation Deutschland hart. Nach dem Besuch des Kanzlers im Weißen Haus ist deshalb nun auch die Wirtschaftsministerin für Gespräche in Washington.
Und am Rande ihres Besuchs in Washington habe ich mit Wirtschaftsministerin Katharina Reiche vor der Sendung folgendes Gespräch geführt. Guten Tag, Frau Reiche.
Grüße Sie, Herr Zamperoni.
Der Zollstreit ist aktuell das große wirtschaftspolitische Thema mit den USA. Sie haben dazu Gespräche in Washington geführt. Was konnten Sie erreichen?
Erstens, beide Seiten sehen die dauerhafte Unsicherheit als schwer an und als hinderlich für weiteres Wachstum. Wir sind uns einig, dass Handel nötig ist. Wir sind uns auch einig, dass Investitionen nötig sind und gute Arbeitsplätze. Und wir sind uns drittens einig, dass sogenannte nicht-tarifäre Handelshemmnisse, das ist also das Anerkennen von Standards in den USA und in Europa, besser werden muss. Und insofern konnte ich gute Gespräche führen.
Sie haben da auch ein sogenanntes Exportverrechnungsmodell ins Spiel gebracht. Was genau muss man sich darunter vorstellen?
Deutsche Automobilhersteller wie BMW und Mercedes sind die größten US-Autoexporteure. Also gar nicht US-Firmen, sondern deutsche Firmen, die aus den USA in die Welt exportieren. Diese sind belastet durch die jetzige Situation. Und wir haben versucht, einen Vorschlag zu machen, wie wir die Sorgen der Vereinigten Staaten über mangelnde Exporte und einen unbalancierten Handel im Automobilbereich ausgleichen können, um zu mehr Produktion hier vor Ort zu kommen und um die exportierten Autos besser anzuerkennen bei einem Exportvolumen. Wichtig ist, dass Export nicht dauerhaft teurer sein muss. Die deutschen Automobilhersteller investieren massiv hier, haben auch erste Investitionszusagen in den Raum gestellt, wenn denn dann der Zollstreit beendet ist.
Haben Sie das Gefühl, dass Sie da auf offene Ohren stoßen und dass es bis zum Ende der Frist zu einer Einigung kommen könnte, Anfang Juli?
Ich habe die Bereitschaft sehr wohl vernommen, auf der amerikanischen Seite, auch auf der europäischen Seite. Wir können keinen weiteren Tag verlieren. Ich glaube, dass es möglich ist, bis zum Ablauf der Frist, dann ist tatsächlich am 9. Juli zu einer Einigung zu kommen. Das werden keine 1000-Seiten-Vertrag sein. Wichtig ist, dass wir zu einem schlanken Rahmenabkommen finden, das dann akzeptiert wird und wir dann in der Folge auch an weiteren kleineren Themen arbeiten müssen. Das Anerkennen von Standards auf beiden Seiten hört sich hier leicht an, muss aber halt im Detail besprochen werden. Wenn es um Umwelt- oder Sicherheitsstandards geht, braucht es eine Anerkennung. Man muss aber auch sagen, dass was in Amerika als sicher und umweltfreundlich gilt, nicht per se durch die Europäische Union abgelehnt werden kann und weiß und andersrum. Hier steckt der Teufel manchmal im Detail, aber es besteht der erklärte Wille, zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen.
Trotz des Versprechens einer milliardenschweren Förderung will der Stahlkonzern ArcelorMittal nun doch keinen grünen Stahl mit Hilfe von Wasserstoff in Deutschland produzieren. Das sei schlicht zu teuer. Ist Wasserstoff als klimafreundliche Energiequelle der Zukunft für Deutschland schon passé?
Zuerst muss man einen Blick auf die Stahlindustrie werfen. Die europäische Stahlindustrie, die deutsche Stahlindustrie steht unter erheblichem Wettbewerb und Transformationsdruck. Hohe Energiepreise, Dumpingpreise und unfaire Wettbewerbspraktiken aus China, aber auch hohe Transformationskosten belasten die deutsche Stahlindustrie. Wasserstoff kann helfen, eine sehr CO2-intensive Stahlproduktion zu mehr Nachhaltigkeit zu führen. Wasserstoff ist aber momentan weder verfügbar und wenn es verfügbar ist, in kleinen Quantitäten teuer. Ich kann die individuelle Entscheidung von ArcelorMittal nicht kommentieren. Was ich aber kann, ist festzustellen, dass die bisherigen Bemühungen, genügend Wasserstoff nach Europa zu importieren oder diesen in Deutschland wettbewerbsfähig herzustellen, nicht von Erfolg gekrönt sind. Insofern muss sich diese Regierung, werden wir uns darum kümmern, grüne Gase, wozu Wasserstoff gehört, wettbewerbsfähig zu machen. Dann hat die deutsche Stahlindustrie auch eine Chance, an dieser Technologie zu partizipieren.
Wenn wir auf die deutsche Wirtschaft insgesamt blicken, nach 2 Jahren Rezession sieht es 2025 auch nicht gerade rosig aus. Aber es gibt erste Anzeichen für Besserungen im kommenden Jahr. Was stimmt Sie zuversichtlich, dass die auch wirklich kommt?
Ich habe die Zahlen gesehen, die auch zeigen, dass in diesem Jahr es zu kleinerer Erholung kommen kann. Ich bin vorsichtig, weil ja die strukturellen Reformen, die dringend nötig sind, wir jetzt erst beginnen. Ich freue mich über jede positive Entwicklung. Wir müssen nur aufpassen, dass wir jetzt einen Vorzieheffekt infolge der Handelsstreitigkeiten mit den Vereinigten Staaten keine falschen Rückschlüsse ziehen. Auf jeden Fall uns nicht in der Sicherheit wiegen, dass Reformen nicht nötig seien. Wir müssen zu mehr Wettbewerbsfähigkeit kommen. Dazu gehört eine Steuerreform, dazu gehört eine Reform auf dem Arbeitsmarkt, dazu gehören wettbewerbsfähige Energiepreise, wo wir Preisbestandteile senken müssen. Dazu gehört der Abbau von Bürokratie. Die Stimmung im Land zu drehen ist wichtig, aber es braucht auch nachhaltige Reformen. Die ganze Europäische Union leidet darunter, dass der Standort Deutschland an Wettbewerbsfähigkeit verloren hat, dass wir im dritten Jahr der Rezession sind. Und es kommt auf Deutschland an, den gesamten Kontinent wieder nach oben zu ziehen.
Sagt die deutsche Wirtschaftsministerin. Frau Reiche, vielen Dank nach Washington.
Vielen Dank, Herr Zamperoni.
Und das gesamte Interview mit Katharina Reiche können Sie auf tagesschau.de und auf unserem YouTube-Kanal sehen. Dafür, dass Deutschland und viele andere europäische Länder ja nicht nur aus dem billigen russischen Gas ausgestiegen sind, sondern auch eine ganze Reihe von Sanktionen gegen Russland verhängt haben, hat sich die russische Wirtschaft erstaunlich gut gehalten seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine. Auf dem Petersburger Wirtschaftsforum wurde stolz das neueste Lada-Modell als Zeichen des Fortschritts präsentiert, beispielsweise. Doch die ordentlichen Zahlen hat Wladimir Putin vor allem der radikalen Umstellung auf eine Kriegs- und Rüstungsindustrie zu verdanken. In Wirklichkeit ist der Zustand der russischen Wirtschaft alles andere als stabil, was die Menschen vor allem bei den Lebenshaltungskosten zu spüren bekommen. Der Vorgänger des neuen Lada etwa findet kaum Abnehmer. In St. Petersburg geht Putin über all das aber hinweg, wie Ina Ruck berichtet.
Vom Stand der russischen Region Baschkortostan ist Andrang, denn hier gibt es was umsonst. T-Shirts, bedruckt mit den besten Sprüchen russischer Politiker. Die meisten hier wollen einen von Putin. Gemeinsam schaffen wir alles, den habe ich mir ausgesucht. Der gefällt mir. Warum? Weil wir gemeinsam alles schaffen mit ihm. Putin ist allgegenwärtig auf Russlands größter Wirtschaftsschau. Eigentlich will sich hier das Land der Welt präsentieren, aber das Land ist eben jetzt vor allem Putin. Und auch das Publikum hat sich verändert. Seit Russland Krieg führt in der Ukraine, haben neue Freunde die alten abgelöst. Westliche Demokratien sind kaum vertreten oder bleiben lieber unerkannt. Ein russisch-amerikanisches Wirtschaftsgespräch etwa ist fürs Publikum geschlossen. Gerne zeigt sich dagegen Ungarns Außenminister. Sein Land werde weiter russisches Gas kaufen, EU hin oder her. Was immer ich in Moskau bestellt habe, wurde geliefert. Der Preis stimmt, die Menge, die Zeitangaben. Warum einen verlässlichen Lieferanten aufgeben? Den Krieg in der Ukraine erwähnt er nicht. An einer anderen Runde nimmt ein Bundestagsabgeordneter der AfD teil, Matthias Moosdorf. Er bezeichnet den Krieg gegen die Ukraine wie hier üblich als Konflikt. Russland auf der Suche nach neuen Partnern. Wladimir Putin malt heute ein positives Bild. Russlands Bruttosozialprodukt wachse schneller als im weltweiten Durchschnitt. Dieses Wachstum hängt nicht nur an der Rüstungsindustrie, wie gern behauptet wird, sagt Putin. Und auch die Rohstoffe seien längst nicht mehr allein entscheidend. Die Wirtschaft wachse in vielen Bereichen. Dabei hatte der Wirtschaftsminister erst gestern ganz andere Töne angeschlagen und vor einer drohenden Rezession gewarnt. Der Krieg gegen die Ukraine ist teuer, aber aus Putins Sicht gerecht. Ich sehe Russen und Ukraine als ein Volk. In diesem Sinne also gehört die gesamte Ukraine zu uns. Applaus gibt es auch für einen weiteren Satz. Wir haben diesen alten Spruch, das ist kein Sprichwort, eher eine alte Regel. Wohin ein russischer Soldat seinen Fuß setzt, das gehört uns. Man solle das aber bitte nicht zu militärisch verstehen, sagt er dann noch. Nach friedlicher Absicht hört es sich allerdings auch nicht an.
Es können unangenehme Begegnungen sein, wenn Wildtiere plötzlich in der eigenen Nachbarschaft auftauchen. Entweder weil sie im Revier von uns Menschen nach Futter suchen, oder weil ihr Platz in der freien Wildbahn immer kleiner wird. Doch nicht nur um solche Begegnungen zu vermeiden, wird der Bestand an Wildschweinen oder auch an Rotwild in Deutschland genau kontrolliert. Und bei aller Kritik, Jäger betonen immer wieder, dass es ihnen um die Hege geht, also um den Erhalt, die Pflege der Tierbestände. Passend zum Motto des diesjährigen Bundesjägertages, der heute begonnen hat. Zusammen für mehr Verantwortung. Über den Jägeralltag, den immer mehr Menschen in Deutschland leben wollen, Ingrid Bertram.
Im Wald sein heißt sich überraschen lassen. Dackel Nimrod büxt aus, er hat Witterung aufgenommen.
War da ein Wildschwein? Du Schlinge. Kann gut sein, dass da jetzt in der Dickung ein Wildschwein war.
Lutz Schorn ist schon seit mehr als 40 Jahren Jäger, ehrenamtlich. Im Kottenforst bei Bonn hat er sein Revier, ist im Verband aktiv und sitzt für ihn auch im WDR-Rundfunkrat.
Und Platz, jetzt aber richtig.
Das Gewehr kommt nur bei jedem siebten oder achten Mal auf dem Hochsitz zum Einsatz. Lutz Schorn überlegt sich gut, wann er einen Schuss abgibt.
Wenn ich vom Tierschutzgedanken ausgehe, ist es meine höchste Pflicht, ein Tier sauber und schnell zu töten. Dass kein Leiden entsteht, sondern dass das Tier im Moment des Schusses auch tot ist. Und wenn die Wildbiologie mir sagt, ja, in den und den Zeiten brauchen Tiere Ruhe, dann sollte man nicht auf die Jagd gehen oder die und die Bedürfnisse hat Wild, dann muss ich mich daran auch orientieren.
Hier im Kottenforst gibt es derzeit nicht zu viele Wildschweine, deswegen werden sie verschont. Aber die afrikanische Schweinepest breitet sich im Norden von NRW aus. Da sind Jäger gefragt, um die Ausbreitung zu verhindern.
Klar, macht allen Jägern Sorge, weil dann ganz andere Dinge greifen. Dann ist die Ethik dahin und dann werden Saufänge aufgestellt, wo ganze Bachen mit Frischlingen reinlaufen, die dann komplett alle eliminiert werden.
Das klingt radikal, aber wenn es sein muss, geht es nicht anders. Lutz Schorn hofft, dass es nicht so weit kommt. Aber das Eindämmen von Tierseuchen ist auch seine Aufgabe, eine Form von Tierschutz. Wie auch hier in der Landwirtschaft. Der Jäger arbeitet eng mit den Landwirten in seinem Revier zusammen. Gerade wird gemäht. Zusammen mit 6 weiteren Jägern suchen sie auf Drohnenbildern die Wiesen ab, um die Jungtiere vor den Mähdreschern zu retten. Daniel Kessel macht das als Hobby.
Aufgestanden bin ich um 3.30 Uhr. Also die ganze Woche schon. Aber ich habe diese Woche Urlaub. Letzte Woche war ein bisschen anstrengend, deswegen habe ich diese Woche gesagt.
Aber extra Urlaub genommen.
Ja.
Ne? Extra für die Sache Tierschutz hier Urlaub genommen.
Mal sind es Wildschweine, mal Rehe. Auf jeder Wiese findet sich was.
Heute Morgen waren hier auf der Wiese 2 Ricken mit insgesamt 3 Kitzen. Gibt Wiesen, da sind 5 Kitze, 6 Kitze drin.
Auch das gehört dazu. Erlegtes Wild ausnehmen. Für viele schwer zu ertragen. Dennoch machen so viele Menschen wie noch nie derzeit den Jagdschein, auch bei Lutz Schorn. Einige sind sogar Vegetarier.
Also es sind viele jetzt auch im Jungjägerkurs, die sogenannte Jagetarier sind. Die haben vorher kein Fleisch gegessen, weil sie Massentierhaltung ablehnen. Aber sie sagen, wenn sie selber so ein Tier, was unter natürlichen Verhältnissen draußen gelebt hat, frei, ohne Medikamente, ohne Schlachttiertransport. Und sie können das dann selber erlegen. Das ist ein ethisch einwandfreies Fleisch.
Für viele bekommt es dadurch einen neuen Wert. Das Jägerdasein ist mehr als nur Tiere töten.
Und weitere Nachrichten des Tages jetzt, Thorsten, mit dir.
Wie genau verlief die Beschaffung von Corona-Schutzmasken unter dem früheren Gesundheitsminister Spahn? Bundesgesundheitsministerin Wagen will den bislang unveröffentlichten Bericht dazu nun doch vorlegen. Der Haushaltsausschuss des Bundestages soll das Papier bekommen, aus Datenschutzgründen aber mit geschwärzten Passagen. Wagen und Ex-Minister Spahn sind außerdem bereit, kommende Woche im Ausschuss Rede und Antwort zu stehen. 5 Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie wollen Union und SPD die Aufarbeitung angehen. Die Koalitionspartner wollen im Bundestag eine Enquete-Kommission einsetzen. Sie soll die damaligen Maßnahmen und Versäumnisse überprüfen. Man wolle aus Fehlern lernen und die gesellschaftliche Heilung voranbringen, teilten Vertreter beider Fraktionen mit. Von heute an müssen Smartphones und Tablets in der EU mit sogenannten Energielabeln ausgestattet werden. Sie geben an, wie haltbar und reparierbar ein Gerät ist. Das soll den Kaufvergleich erleichtern. Parallel dazu gelten auch neue Anforderungen an die Geräte selbst. Ihre Akkus sollen langlebiger, Updates und Ersatzteile länger verfügbar sein. Bei der Heim-Europameisterschaft lief für die deutschen Basketballerinnen am Abend das 2. Vorrundenspiel. Nach dem Auftaktsieg gestern verloren die DBB-Frauen in Hamburg gegen Spanien.
Die deutsche Mannschaft in den schwarzen Trikots ging als Außenseiter in ihre zweite Vorrundenpartie gegen Spanien. Nach knappem Rückstand zur Pause erwischte das deutsche Team durch Alexis Petersen einen guten Start in Hälfte 2. Deutschland zeigte sehenswerte Kombinationen, hier abgeschlossen durch Luisa Geiselsöder unter den Augen des früheren NBA-Champions Dirk Nowitzki. Doch je länger die Partie lief, desto mehr wuchs der Vorsprung der Spanierinnen der EM-Zweiten von 2023 an. Am Ende verlor das deutsche Team trotz couragierter Leistung mit 60-79, hat im abschließenden Vorrundenspiel am Sonntag gegen Großbritannien aber noch die Chance, ins EM-Viertelfinale einzuziehen.
Es gibt sie noch. Doch die legendäre Eckkneipe, in der sich seit Generationen scheinbar nichts verändert hat und in der schon viele Abende lang geworden sind, gilt eigentlich als Auslaufmodell. Nicht nur, weil der Alkoholkonsum in Deutschland seit Jahren zurückgeht, sondern auch, weil sich viele Gewohnheiten und Ansprüche dann doch irgendwie verändert haben. Allerdings, ausgerechnet aus der jüngeren Generation, kommt der Impuls, den Lieblingsort vieler Eltern oder Großeltern neu zu beleben mit neuen Ideen. Johanna Sargmeister hat sich mittendrin in den Berliner Kiezen angeschaut, wie das Revival der Eckkneipe aussieht.
Endlich Feierabend und endlich Zeit für die Pokémon-Karten. Die Kneipe Willy Bresch im Prenzlauer Berg ist für Barne und seine Freunde ein beliebter Treffpunkt für ihre Sammelleidenschaft geworden.
Wir sitzen einfach gern zusammen, wir trinken gern Bier, rauchen und das ist halt unser Hobby und das verbinden wir dann direkt.
Bier und Karten, typisch Eckkneipe eben, immer mehr auch für junge Menschen. Jeden Donnerstag treffen sich Dimitri und seine Freunde hier zum Stammtisch, weil sie die verrauchte Eckkneipe gemütlicher finden als eine der hippen Szenebars im Prenzlauer Berg.
Man hat sowohl junge Leute als auch ältere. Der Herr in der Ecke, der kommt gefragt, ist jeden Donnerstag auch hier. Also man kennt sich auch quasi auch von den Gästen. Und deswegen ist es, glaube ich, schon wie so ein kleines Zuhause auch.
Das Willy Bresch, seit 1966 Berliner Kiezkneipe. Hier wird geraucht, Fußball geguckt, an Automaten gespielt. Die Zeit scheint hier stehen geblieben zu sein. Gerade das zieht bei den jungen Gästen offenbar wieder.
Ganz schön, wenn sie bleiben und nicht um die nächste fancy Bar aufmacht. Das Ursprüngliche, wo es auch ein bisschen gemixter ist.
Tim Brandenburger ist der Generationenwechsel hinterm Tresen. Er kommt aus dem Bezirk und hat die Kiezkneipe im Februar übernommen, mit 23 Jahren. Sein Konzept? Alles bleibt so, wie es ist.
Da ist ja Osten pur hier, das Ding. Also, fühlt sich ja so an, als ob die 60er nie vorbei gewesen wären. Und das finde ich schon witzig.
Die Kiezkneipe als Wohnzimmer. Vor allem nach der Pandemie sei ihre Bedeutung für junge Leute gestiegen, sagt er.
Nach Corona glaube ich, dass viele einfach wieder versucht haben, ein zweites Zuhause zu finden, wo sie nicht nur alleine sind hier in der Stadt, sondern halt Teil von irgendeiner Art von Community sind, wo man sich untereinander auch wichtig ist und nicht komplett scheißegal.
Am anderen Ende der Stadt ist der Tresentreff in Wilmersdorf am frühen Abend schon gut besucht.
Hi, grüße euch. Hi. Habt ihr reserviert?
Ich habe dich auch schon geschrieben, dass wir kommen.
Wir sind voll, aber wir finden schon noch was für euch, na klar.
Julia Benzin ist gelernte Sozialarbeiterin und seit Anfang des Jahres Wirtin hier. Jetzt brummt der Laden wieder, weil sie und ihr Team eine alte Tradition wieder eingeführt haben, das günstige Kneipenessen. Gekocht hat Joscha Karlborg bisher in Sterneküchen. Jetzt bereitet er Königsberger Klopse vor oder diese dunkle Hackfleischsoße, die Berliner Beamtenstippe.
Ein arme Leuteessen, in dem Fleischreste verwertet werden in einer braunen Soße. So. Und wir haben das natürlich ein bisschen Fine-Dining-mäßig verändert.
Gegessen wird dann bodenständig mit Brot am Tresen.
Wie schmeckt's? Sehr gut. Sehr lecker.
Sehr, sehr lecker.
Also ich würde jetzt nicht in so einer Eckkneipe eigentlich, glaube ich, zum Essen kommen, aber wir haben von dem Konzept gehört und waren neugierig.
Ich fand das gut gelesen.
Der ehemalige Kneipenwirt sitzt jetzt auf der anderen Seite des Tresens. Daran hat er sich schnell gewöhnt. Dass er dort in so viele junge Gesichter blickt, ist dagegen neu. 50 Jahre war er Gastronom. Seine Kneipe stand kurz vor dem Aus. Nun hat er einen Ehrenplatz am Tresen.
Ich habe nach der Corona natürlich schon viel gelitten. Man kriegt ja keine Mitarbeiter. Gäste sind auch weggeblieben. Ich denke, das ist schon ein Geschenk. Und freue ich mich. Das ist wie ein Kind, wenn kommt in guter Pflege.
Gute Pflege eben auch für Traditionen. Jetzt von der nächsten Generation. Damit die Kiezkneipe noch lange lebt.
Pünktlich zum kalendarischen Sommeranfang erwarten uns an diesem Wochenende die bislang wärmsten Tage des Jahres. Und passend dazu wurde heute auch der europäische Badegewässerbericht vorgelegt. Der zeigt, wie es um die Wasserqualität steht. In Deutschland wurden dabei Noten für mehr als 2000 Badegewässer verteilt. Und die gute Nachricht, fast überall gab es Top-Bewertungen. Die weniger gute, es ist insgesamt viel zu trocken, was auch zu manchen Einschränkungen führt. Über den Beginn des Sommers zu Wasser und zu Land, Philipp Jahn.
Sonne, Park, Grillen. Für viele der Dreiklang des Sommers, auch für Özcan Uluk aus Bochum.
Nach der Arbeit im Sommer ist Grillen etwas Muss.
Er hat noch mal alles aufgelegt, was auf den Grill passt, den letzten Moment genutzt. Bevor die Stadt Bochum ein Grillverbot erlassen hat, damit sich die trockenen Rasenflächen nicht entzünden.
Sowieso gibt es wenige Plätze, wo man grillen kann. Und die Plätze, die werden nochmal abgeschafft. Das ist nicht in Ordnung.
Grundlage des Grillverbots ist der sogenannte Graslandfeuerindex, ein Frühwarnsystem in 5 Stufen. Hier in Bochum ist Grillen in Grünanlagen ab Stufe 3 nicht mehr erlaubt. In anderen Städten erst ab Stufe 4.
Wenn es trocken ist, kann ich es verstehen. Viele passen nicht auf.
Ich finde, es ist auf jeden Fall gerechtfertigt, weil es immer Leute gibt, die halt nicht vernünftig den Müll entsorgen, die nicht auf das Feuer richtig achten und die damit nicht umgehen können.
Sonne, Badesee, Abkühlung, der andere Dreiklang. Hier an dem Bleibtreusee in Brühl bei Köln kommen an heißen Tagen Tausende, um sich zu erfrischen.
Freibad ist mir zu voll, zu geklort und ich finde Natur immer viel, viel schöner.
Selbst wenn man bis zum Bauch im Wasser steht, sieht man den Grund noch. Von daher denke ich, dass die Wasserqualität hier sehr gut ist.
Sehr gut ist die Wasserqualität der allermeisten deutschen Badegewässer. Das zeigt eine Auswertung der Europäischen Union. An mehr als 2000 der untersuchten Badestellen ist die Qualität exzellent. Bei 143 gut. 24 werden als ausreichend eingestuft und erreichen damit die EU-Mindestkriterien. 9 gelten als mangelhaft. Ein Problem, das es im Sommer trotzdem immer wieder gibt, Blaualgen. So wie hier an der Befertalsperre in Wuppertal, wo es ab jetzt erstmal Baden verboten heißt. Nach dem trockenen Frühjahr ist die Talsperre weniger gefüllt als sonst. Das begünstigt die Bildung der gesundheitsschädlichen Algen, die unter anderem Durchfallerkrankungen auslösen können. Der Bleibtreusee bei Köln blieb davon bisher verschont.
Der See hält sich von alleine sauber, das ist das Schöne bei uns. Wir haben einen sehr großen See, 70 Hektar, tiefste Stelle sind 15 Meter und durch die Wasserscheeranlage wird das Wasser auch sehr schön umgewälzt.
Ob Baden im See oder Grillen im Park, Sonne, 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 das wird wohl der Dreiklang des Wochenendes.
Ja, und diesen Dreiklang lassen wir uns jetzt noch ein bisschen genauer auflösen von dir, Claudia. Ist der so harmonisch auch, wie er klingt?
Ja, nur es wird so heiß, dass man schon fast sagen muss, man braucht dringend ein kühles Plätzchen, wo man sich ein bisschen von der Hitze erholen kann. Denn so 33, 36 Grad, gerade am Sonntag, die sind schon hart auszuhalten. Und die meisten denken ja so um die Mittagszeit, da wird es am heißesten. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Je später der Nachmittag, desto höher sind die Temperaturen. Wenn wir mal gucken, hier Temperaturverlauf Düsseldorf morgen beispielsweise, da werden die 33, 34 Grad erst um 16, 17 Uhr erreicht. Also um die Mittagszeit. Zeit ist noch gar nicht so heiß. Am späten Nachmittag gegen Abend sind die Temperaturen am höchsten und da sollte man sich dann schonen oder ein kühles Plätzchen suchen oder vielleicht eben einfach mal in den Badesee springen. Und es geht danach weiter, wenn dieses Hochdruckgebiet sich mehr und mehr nach Osten verlagern wird, dass zu uns eben noch mal heißere Luft aus Südwesten kommt. Luftmassen drehen sich ja im Uhrzeigersinn ums Hoch. Und dann kommt ein Tief und das bringt auf der Vorderseite auch noch mal heiße Luft. Abgelöst wird das Ganze dann in der Nacht zu Montag durch Schauer und Gewitter. Jetzt allerdings in den nächsten Stunden erstmal sternklarer Himmel, morgen dann ganz viel Sonnenschein von früh bis spät. Und die Temperaturen gehen zurück auf Werte von morgen früh. Meist 16 bis 6 Grad, 6 Grad in der Niederlausitz. Es bleibt also recht mild in der Nacht. Morgen Nachmittag Höchsttemperaturen von angenehmen 24 Grad direkt an der Küste, sonst 28 bis 33. Und die nächsten Tage wird es dann erstmal noch heißer, nämlich am Sonntag mit bis zu 36, 37 Grad. Gegen Spätnachmittag kommen aus Nordwesten erste Schauer und Gewitter. Die ziehen in der Nacht zu Montag weiter in die Mitte, dann am Montag selber weiter nach Osten. Und dahinter ist die Luft dann etwas frischer. Nach Osten hin werden es noch mal bis zu 30 Grad.
Aber erst ein heißes Wochenende, das vor der Tür steht. Vielen Dank, Claudia, für diese Aussichten. Und das waren unsere Tagesthemen an diesem Freitagabend. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit einem Tatort aus Wien.
Und auf tagesschau.de und bei tagesschau24 halten wir Sie jederzeit auf dem Laufenden.
Und wir sind dafür morgen Abend wieder für Sie da.
Schönen Abend. Tschüss.
Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.